SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Eine der kühnsten Missionen der Europäischen Weltraumagentur ESA ist zurzeit die BepiColombo-Mission zum Merkur. Am 20. Oktober vergangenen Jahres ist die Raumsonde gestartet. Ende 2025 soll BepiColombo den kleinsten und innersten Planeten unseres Sonnensystems erreichen. Zwei Satelliten hat die Sonde an Bord, eine europäische und eine japanische, die Oberfläche und Magnetfeld des Merkurs erkunden sollen. Gesteuert wird BepiColombo von einem Flight Control Team im Europäischen Raumflugkontrollzentrum ESOC in Darmstadt. Leiterin dieses Teams ist die französische Raumfahrtingenieurin Elsa Montagnon und die ist heute Abend mein Gast. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Seit 20 Jahren arbeiten Sie beim ESOC. Ist die BepiColombo-Mission auch für Sie persönlich die bisher spannendste Aufgabe?
Ja, im Großen und Ganzen ja. Also das ist die erste, die ich in dieser Rolle übernehmen habe und ich begleite die schon seit 2007. Also das ist ein langer Weg gewesen, auch für mich. Am Anfang war ich bei der Rosetta-Mission tätig. Das ist die Komet-Untersuchungsmission der ESA, die sehr viele Zuhörer kennen werden. Und Rosetta war auch ein super spannendes Projekt. Also da habe ich sehr viel gelernt. Also man kann nicht sagen, das eine war mehr spannend als das andere. Aber BepiColombo ist schon sehr besonders für mich, weil ich das sehr, sehr früh genommen habe. Und wenn das noch im Papier war sozusagen und bisher das gefolgt habe, wie das groß geworden ist und startfähig geworden ist und jetzt auch im Weltall fliegt. Also das ist schon eine sehr interessante Reise gewesen.
Bevor wir gleich ausführlich über das Ziel und die Schwierigkeiten dieser Mission reden, können wir schon mal festhalten, keiner der 22 Mitgliedstaaten der ESA könnte ein solches Projekt alleine stemmen, richtig?
Ja, das ist ziemlich schwierig. Also das sind Projekte, die sind sehr teuer auch. Also man braucht gewisse Ressourcen dazu. Und man muss sich vorstellen, bei diesen Projekten nehmen wir zusammen die technischen Fähigkeiten von vielen von unseren europäischen Ländern. Also wir tun das sozusagen dazu. Das ist wirklich Teamarbeit. Also wir brauchen sehr, sehr viele Expertdomänen und das wäre wahrscheinlich schwierig, das innerhalb von einem einzelnen Land allgemein zu finden. Also das ist auch der Sinn der Sache. Die ESA ist da, um Weltraumpolitik zu entwickeln für seine Mitgliedstaaten, die Industrie zu unterstützen auch und die Aufgaben zu verteilen in einer Art und Weise, was Sinn macht und was unsere Ressourcen am besten nutzt. Also solche Projekte sind eher für die europäische Ebene gedacht als für die nationale Ebene.
Mein Gast heute Abend ist Spacecraft Operations Manager. Die Raumfahrtingenieurin Elsa Montagnon wacht über die europäische Raumsonde BepiColombo auf ihrem Weg zum Merkur. Ein heißer Planet im wahrsten Sinne. Der Merkur ist der Sonne am nächsten. Frau Montagnon, was können wir von diesem Planeten lernen? Also warum will die ESA ihn unbedingt erforschen?
Man muss denken, Merkur ist ein bisschen ein vergessener Planet. Als die Mission gedacht worden ist in den 90er Jahren, hatten die Menschen nur einmal in der Nähe von Merkur eine Sonde gehabt, und zwar eine amerikanische Mission, Mariner 10, das war in den 70er Jahren. Und dann war lange Zeit nichts, weil das sehr schwierig ist, zu Merkur zu gehen mit einem Satellit. Und wir haben gedacht, dass es Sinn macht, dieser Planet auch näher zu erforschen, wie wir das bei Venus und Mars und bei den anderen Planeten im Sonnensystem machen, weil das uns mehr Kenntnisse gibt über die Art und Weise, wie sich der Sonnensystem entwickelt hat, warum diese Planeten sehr unterschiedlich sind. Wenn man Merkur, Venus, Erde und Mars sich anschaut, unterschiedlicher könnten sie nicht sein und Leben in den Formen, wie wir das kennen, hat sich nur auf der Erde entwickelt. Und wir möchten besser verstehen, warum diese Unterschiede da sind. Also das passt im großen Thema von Exoplaneten. Also das ist ein wissenschaftliches Thema auch. Und deswegen muss man schon vor Ort gehen und diese Objekte sich näher anschauen und Daten sammeln, dass man diese Kenntnisse wieder aufbauen kann. Inzwischen hat eine andere Mission Merkur schon auch besichtigt. Das war die Messenger von den Amerikanern auch. 2011 bis 2015. Man muss denken auch, die tragen nicht alle dieselben Instrumente oder fliegen nicht gleich nah an dem Planet. Das heißt, jede von diesen Missionen bringt was Neues mit sich.
Das ist die dritte Raumsonde zum Merkur, aber die erste europäische.
Ja, yes, das ist korrekt, ja.
Was auf jeden Fall sehr unterschiedlich ist zur Erde, ist die Temperatur auf dem Merkur. Bei Tag über 400 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf minus 170 Grad. Wie schwierig ist eine Mission zu diesem Planeten bei solchen Temperaturschwankungen?
Ja, das war ein von den Hauptchallenges von dieser Mission eigentlich, die Thermalumgebung. weil der Satellit selber wird Temperaturen bis zu 350 Grad Celsius erleben. Das Interessante daran ist, am Anfang vom Projekt hatten wir Materien in der Datenbank von der ESA, die nur bis zu 120 Grad Celsius gingen. Das heißt, da musste ein bisschen was passieren. Und das heißt auch, dass alle Teile vom Satelliten, die nach außen gucken, und fast alle Teile erleben solche hohe Temperaturen. Dafür mussten besondere Lösungen entwickelt werden, dass diese Hitze nicht in Inneren vom Satelliten reinkommt.
Welche Schwierigkeiten gibt es noch bei dieser Raumsonde? Ich vermute mal die Anziehungskraft der Sonne, weil dieser Merkur ja sehr nah an der Sonne ist?
Ja, das ist auch ein Problem und das ist auch, warum man so lange gewartet hat mit Merkur-Missionen. Also der Flug ist da sehr lang. Man könnte theoretisch direkt fliegen, sozusagen, ohne Zwischenstopp, aber das würde so eine Energie gebrauchen, was das nicht machbar macht. Deswegen dauert unsere Reise zu Merkur 7 Jahre und wir müssen dann 9-mal vorbeifliegen an Planeten, an Erde, Venus und Merkur selber. Und wir benutzen auch Ionenantrieb, also elektrische Propulsion, Electric Propulsion, zwischen den Flybys, um an Merkur zu gelingen und nicht in der Sonne zu fallen, sozusagen. Also da muss man sehr, sehr viel Energie reinbringen. Und deswegen dauert die Reise so lang. Das ist ein bisschen counterintuitiv für die Leute auf der Erde.
Müssen Sie das rund um die Uhr, jede Minute,
die
Sonne im Auge behalten?
Nein, nein. Also unsere Satelliten heutzutage, also viele, und BepiColombo ist ein guter Beispiel dafür, sind sehr autonom. Das heißt, wir laden die Befehle, also die Instruktionen, die der Satellit machen muss, im Voraus, mehrere Tage im Voraus, und die Maschine erledigt das selber. Man muss sich das vorstellen wie eine Tabelle, wo Zeit angegeben wird, also sozusagen um 12 muss das passieren, um 12.30 Uhr muss das passieren und so weiter. Also die Tabelle deckt zwischen ein paar Tage und mehrere Wochen. Das hängt davon ab, wie viel gerade los ist. Wir laden das und dann erledigt die Maschine das selber. Das heißt im Moment ein Kontakt pro Woche und das geht bis zu ein Kontakt pro Tag, typischerweise in der wissenschaftlichen Teil von der Mission. Und wenn das wirklich kritisch wird, können wir manchmal Kontakt rum um die Uhr, aber wir versuchen das zu minimieren, also dass es nicht zu oft passiert. Weil da haben wir Personal und das kostet auch wieder Geld. Das wollen wir nicht.
Was heißt, wenn es kritisch wird? Was kann schiefgehen?
Im Weltraum kann immer was schief gehen, weil was schwierig ist, sich vorzustellen mit solchen Missionen, ist, dass man kann nicht mehr daran basteln. Also wenn die jetzt im Weltall sind und was geht kaputt? Der Satellit hat nur das, was er mit sich trägt. Also man kann nicht da hingehen und wieder was schrauben oder was ersetzen oder so, das ist nicht mehr möglich. Also das heißt, diese Sonden sind schon gebaut mit Redundanz. Also das ist ein Grundkonzept für solche Weltraumsatelliten allgemein. Und der Satellit ist in der Lage, so Fehler selber zu erkennen und ein bisschen zu agieren und das zu beheben, zum Teil. Und wenn er das nicht mehr schafft, dann rekonfiguriert er sich und wartet, bis wir die Situation übernehmen. Und das sind zum Beispiel kritische Momente, wenn so eine Panne passiert. Aber in der BepiColombo-Mission haben wir auch Teile der Mission, die so kritisch sind. Also zum Beispiel, wenn wir zu Merkur ankommen werden. Wir kommen von einer interplanetarischen Bahn, wo wir in eine Bahn um die Sonne waren. Und wir müssen in eine Bahn um Merkur selber gelangen. Und dieses Moment ist sehr kritisch. Und vor allem, nachdem wir in der Bahn von Merkur sind, sind wir noch nicht auf unserer Zielbahn. Und wir müssen den Satellit dazu bewegen, dass er in unsere Zielbahn geht. Und diese Phase wird sehr interessant sein. Also da müssen wir mehrere Manövers machen. Wir müssen die Teile wieder trennen. Also darüber haben wir noch nicht gesprochen. Aber unser Satellit ist auch sehr einzigartig, weil er aus 4 Stücke besteht, hat 4 Elemente. Und diese Elemente sind im Moment zusammen und fliegen zusammen 7 Jahre. Und wenn wir in der Nähe von Merkur kommen, müssen wir die wieder auseinanderbauen. Das sind Sachen, also wenn man so 12 Minuten weg ist oder so und das Signal dauert so lange und man sieht nur, was der Satellit uns sagt. Das heißt, wir haben keinen visuellen Kontakt, also wir sehen nicht, was passiert. Wir bauen uns eine Vision durch die Daten, die wir bekommen, durch die Telemetrie, die wir bekommen. Ja, das ist ein Challenge. Das ist ein wichtiger Teil der Mission.
Seit 20 Jahren arbeitet mein heutiger Gast Elsa Montagnon bei der ESA in Darmstadt im Europäischen Raumflugkontrollzentrum ESOC. Zurzeit ist sie beteiligt an der vielleicht heißesten Mission der europäischen Raumfahrt, der BepiColombo-Mission in Richtung Merkur, dem innersten Planeten unseres Sonnensystems. Wer, Frau Montagnon, war BepiColombo, nachdem die Sonde benannt wurde?
Ja, Bepi Colombo war eigentlich Giuseppe Colombo, er ist ein italienischer Wissenschaftler. Er hat eine sehr wichtige Rolle für Merkur-Mission gespielt, denn er ist der Erste, der sich diese Wege zu Merkur mit Satelliten ausgedacht hat. Wie gesagt, man kann nicht direkt zu Merkur gehen, das kostet zu viel Energie, das direkt zu machen. Und deswegen muss man sich Lösungen ausdenken, die innerhalb von den machbaren Raketenleistungen, die wir haben, die machbaren Impulse, die man selber auf dem Satelliten einbauen kann, die da kompatibel sind. Und ein von denen, der sich da Lösungen ausgedacht hat. Und insbesondere hat er dann die Amerikaner eine Lösung vorgeschlagen, für so dass die Mariner 10 Mission an Merkur vorbeifliegen konnte. Also da hat mitgewirkt bei der ersten Mission, die Merkur besucht hat.
In den 70ern.
Deswegen dachten wir, ja genau, wir dachten, das wäre passend, dass wir ihn damit ehren.
Wann haben Sie Ihre Faszination fürs Weltall entdeckt?
Das war nicht so früh, in dem Sinn, dass ich komme von einer Familie, die nicht unbedingt sehr technisch gewandt ist. Aber dann, als es hieß, was zum Studieren und was zu arbeiten gibt und so, da habe ich mich ein bisschen informiert und da wollte ich in einem Bereich arbeiten, was mich fasziniert. Das, was fliegt und das, was wir noch nicht erkundet haben, das fand ich toll. Und ich bin auf ESA geraten sozusagen und ESOC insbesondere. Und also mit ESOC war es wirklich Liebe auf den ersten Blick. Also ich fand diesen Ort wirklich faszinierend von Anfang an, wo ich das kennengelernt habe.
Sie sind geboren in Dijon, haben Ihr Abitur aber in Guadeloupe gemacht, also im französischen Überseedepartement in der Karibik. Wie kam es dazu?
Meine Mutter ist Verwaltungsbeamtin, so hohe Beamtin in Frankreich und die hat für ihre Karriere die Möglichkeit gehabt, eine Stelle in den Überseedepartement anzunehmen und hat diese Herausforderung sehr offen genommen und ich fand das wirklich gut für unsere Familie und für mich selbst. Also das war ja ein großer Unterschied und viel war anders. Das war sehr schön, da zu sein. Also nach Dijon und nach das Leben in der Metropole, wie wir sagen, also in Frankreich, in der europäischen Teil von Frankreich, war das eine große Eröffnung in vieler Hinsicht.
Sie haben in Paris und dann in München Maschinenbau studiert. Ja. Wie schwierig ist denn so ein Studium, das ja an sich schon nicht leicht ist und dazu noch in der Fremdsprache?
Ja, das habe ich nicht so schwierig empfunden. Ich weiß noch, für uns das Studium in München, das war sehr stimulierend, weil die Art und Weise, wie die Themen gelehrt wurden, war ein bisschen anders als das, was wir gewohnt waren. Wir hatten das Gefühl, das ging ein bisschen mehr an der Sache, also hands-on ein bisschen mehr. Und außerdem habe ich Deutsch, seit ich in der Schule bin, studiert, praktisch. Ne? Also das war meine erste Fremdsprache und ich hatte schon Austausch gemacht mit Deutschland und so. Deswegen, also das Wortschatz, was man in den Ingenieurfach braucht, mussten wir schon lernen, aber den Rest war nicht so wahnsinnig fremd. Also das ist nicht so, wie wenn ein Japaner nach Europa zum Studieren kommt und kein Französisch hat zum Beispiel oder kein Englisch. Also der Unterschied zwischen Frankreich und Deutschland fand ich persönlich nicht so bewältigend. Also das war schon okay.
Das war in den 90ern. Wie viele Frauen waren damals in Ihrem Studienjahrgang?
Ja, das war wenig. Also in Deutschland, ich glaube, die Zahl war 3%. Das war auch sichtbar so. In Frankreich war es ein bisschen mehr. Ich denke, in der Zeit, das war zwischen 10 und 15% oder so. Also
mussten
da hatten
Sie mit
wir nicht so das Gefühl, allein zu sein.
Aber. Mussten Sie mit Vorurteilen kämpfen?
Nein, das kann ich nicht sagen. Also ich hatte das Gefühl in Deutschland, dass die Kollegen, ja, dass denen für den nicht so natürlich war, so Frauen zu haben in der Gruppe. Aber für uns Franzosen hatten wir kein Problem damit. Also in Frankreich war es so, ich war immer in der Minderheit, das ist klar, aber die Kollegen waren immer sehr kooperativ. Und ich habe nie das Gefühl, dass es ein Problem ist. Also im Studium überhaupt nicht. Und auch bei der Arbeit eigentlich. Also das war für mich nie wirklich ein Thema.
Nun arbeiten Sie seit 20 Jahren in Darmstadt beim Europäischen Raumflugkontrollzentrum ESOC, also Jubiläum, 20 Jahre. Herzlichen Glückwunsch dazu. Was hat das ESOC, dass Sie ihm so lange treu geblieben sind?
Wir haben dann Motto, da kommen die Missionen am Leben. Also das ist ein Ort, was für mich persönlich eine sehr große Symbolik trägt. Weil diese tolle Projekte und diese Erkundung des Weltalls, also das finde ich ganz spannend, dass wir das machen. Das ist für mich das Christopher Columbus des 21. Jahrhunderts. Also ich finde es weiterhin großartig, dass wir das machen. Und das Kontakt zu diesen Missionen ist da. Also ich spüre das immer noch sehr, sehr stark. Und das ist für mich sehr wichtig, dabei zu sein. Ich finde es schon unglaublich, was da gemacht wird. Also die Kollegen. Außerdem ist in unserer Gruppe, also die Arbeitsstimmung sehr gut. Das hat, also unsere Missionen sind sehr einzigartig. Die sind immer Prototypen ihres Typs. Das ist für mich das Beste. Ja.
Die Raumfahrtingenieurin Elsa Montagnon ist heute Abend mein Gast. Sie ist Spacecraft Operator beim Europäischen Raumflugkontrollzentrum ESOC in Darmstadt. Was macht Frau Montagnon ein Spacecraft Operation Manager?
Unsere Aufgabe ist, die Missionen zum Leben zu bringen, indem wir die in der Tat umsetzen. Also diese Projekte, die sind geboren mit einer Idee. Die Wissenschaftler denken sich, oh, ich würde gerne zum Merkur gehen, und dann machen sie Vorschläge und das wird alles bewertet und so weiter. Das dauert lange. Und dann eines Tages, nach vielen Jahren, steht ein Satellit da und es kommt, also ein Satellit und seine Mission. Also das ist schon im Voraus klar, was er machen soll. Das ist klar, wie er fliegen muss. Das ist klar, wohin. Das ist klar, wie. Und das ist ziemlich gut definiert, was er überhaupt zu tun hat. Also seine Aufgabe ist voll definiert. Aber das muss umgesetzt werden. Wir sind verantwortlich für diese Umsetzung. Also im Alltag gucken wir, dass es die Sonde gut geht, dass Tag für Tag diese Mission so läuft, wie die geplant wurde. Das ist im Grunde unsere Aufgabe.
Wie sieht Ihr Team aus? Aus wie vielen Nationalitäten setzt sich das zusammen?
Oh, also in der ESOC haben wir Leute von ganz ESA-Mitgliedstaaten, die sind ähnlich wie die von der EU, aber nicht ganz gleich. Und dann arbeiten wir sehr viel mit Kontraktoren, die auch von anderen Nationen kommen. In meinem Team, wir sind 8 und ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viele Länder das sind, aber ich denke wahrscheinlich 7 oder so.
Vergisst man die Herkunft irgendwann oder gibt es doch kulturelle Unterschiede, die sich da in der Zusammenarbeit bemerkbar
machen? Ja, auf jeden Fall. Also die kulturellen Unterschiede sind da, aber im Alltag habe ich nicht immer sehr bewusst, also ich weiß ganz genau, woher jeder Teammitglied kommt. Das ist auch ein Teil von jeder von uns, was niemand wegschieben möchte oder nicht sichtbar möchte, ne, haben möchte. Wir spielen auch sehr viel damit. Das bereichert uns auch sehr viel. Also ich habe das nicht immer präsent im Kopf, wie viele das sind. Aber das ist schon, die Diversität ist ziemlich hoch. Das ist auch sehr wichtig für mich persönlich. Ich finde das ganz toll, wenn das unterschiedlich ist.
Die ESA hat 22 Mitgliedstaaten. Sie haben es gerade schon gesagt, das ist nicht deckungsgleich mit den EU-Mitgliedstaaten. Aber wie macht sich trotzdem der nun drohende Brexit in Ihrer Arbeit bemerkbar?
Ja, das wird schon, ich denke, Konsequenzen haben in einer Form oder die andere. Also die Großbritannien bleibt weiterhin ein Mitgliedstaat der ESA. Das heißt, für uns als Organisation müsste es grundsätzlich nicht viel ändern für die Angestellte. Aber es kommen die Familien dazu und die Leute gehen in andere Länder und da weiß man noch nicht ganz, wie die ganze Regelung sein wird. Da ist eine große Ungewissheit da. Also man weiß noch nie wirklich, wie das laufen wird. Also für die Arbeit ist sichergestellt, aber für den Alltag und die Familien und so ist es noch nicht ganz klar. Wir haben auch inzwischen viele Projekte im Auftrag von der EU. Und da, wenn Großbritannien nicht mehr Mitglied ist, könnte das auch Schwierigkeiten bereiten. Wir wissen noch nicht ganz genau, wie das laufen wird. Aber ja. Wir müssen sehen.
Die BepiColombo-Sonde ist im vergangenen Oktober gestartet, nach jahrelanger Vorbereitung. Wie viel Vorlauf hatte dieser Start? Sie haben gesagt, 2007 haben Sie angefangen, sich damit zu beschäftigen. Ja. Arbeiten Sie auch schon so lange dann auch wirklich an dieser Mission konkret?
Also das erste Mal, dass ich was für BepiColombo arbeitsmäßig gemacht habe, das war, ich glaube, 2005. Und das Projekt selber ist in der Vorbereitung, also die Idee ist in den 93 geboren. Die Mission ist dann angenommen worden von der ESA im Jahr 2000. Das ist das Jahr, wo ESA gesagt hat, ja, wir wollen das machen. Und um die 2007 ist die Zeit gekommen, wo wir einen Auftrag zu der Industrie gegeben haben, um den Satellit zu bauen, also wirklich daraus Hardware zu machen. Und seit 2007 mache ich fast nur das. Also das ist sehr lange, auch für unsere Verhältnisse. Das ist normalerweise dauert es nicht so lang. Aber wie gesagt, wir haben viele Technical Challenges gehabt und einige Krisen zu überwältigen, neue Lösungen zu finden auf den Weg. Und ja, und deswegen hat es einiger Zeit gedauert. Aber wir sind sehr zufrieden, weil letztendlich die Zeit hat sich gelohnt. Ja, also unsere Sonde ist sehr gesund und bisher, das ist noch sehr früh, aber bisher, was wir sehen, ist, dass die Leistung da ist. Und das ist für uns das Wichtigste, dass wir diese Investition machen und dass die Sonde dann wirklich ihre Aufgabe ausfüllen kann. Also das ist sehr wichtig. Deswegen dauert es manchmal ein bisschen länger, weil wir nicht so viel Risiko eingehen wollen.
Sie haben gerade gesagt, die Sonde ist gesund. Nennen Sie die eigentlich auch Beppi? Also fängt man an mit der Zeit, so eine Sonde zu personalisieren?
Ja, total. Das machen wir alle und das ist auch ein Grund, warum ich ESOC so liebe, weil als ich da angefangen habe, ich habe gemerkt, all diese Spacecraft Operators und das war damals sehr viele Männer, die ein bisschen älter waren als ich und die haben alle über ihre Satelliten wie über ihre Kinder gesprochen ein bisschen und das Wortschatz ist immer da. Also nicht wie Kinder, inzwischen weiß ich den Unterschied zu schätzen, aber da steckt sehr viel Emotion und sehr viel Persönliches drin auch. Ne? Also wir verbringen auch sehr viel Zeit und müssen auch sehr viele Krisen durchgehen und so. Und da baut sich schon eine Verbindung, also eine emotionale Verbindung auch zum Teil.
Als die Sonde im vergangenen Oktober gestartet ist, können Sie sich noch an das Gefühl erinnern, als Beppi Colombo dann endlich im All und auf seinem Weg war?
Ja, der Start war ein sehr hochemotionales Moment. Wir waren im Kontrollraum, weil, okay, wir sind nicht in Kourou, wir müssen gleich die Kontrolle übernehmen und ich war da mit die Hälfte von meinem Team, die andere Hälfte war, hat geschlafen, so dass die nächsten 12 Stunden übernehmen können. Und wir waren im Hauptkontrollraum in ESOC und sind aufgestanden von unserer Position und waren ja beieinander und haben das geguckt. Und das war sehr emotionsgeladen, weil also man muss denken, dass das geht auch in dem Moment so schnell. Ne? Man weiß, das geht los und man kann das. Das ist die Ende von dieser Entwicklungsphase und der Anfang von irgendwas. Und der Zug startet und ja, und man kann ihn nicht mehr stoppen. In diesem Moment ist es wirklich sichtbar. Also das war auch ein super schöner Start von Ariane, also wirklich toll von Ariane 5. Sehr gelungen, sehr präzis. Also wir waren sehr zufrieden mit dem Moment.
Gab es Freudentränen?
Ja, also von mir immer sowieso bei den Starts. Also ich finde Starts überwältigend. Also das ist für mich persönlich immer das was Tolles. Und ich wusste, da ist mein Satellit drauf. Also es war nochmal was drauf. Und wir haben in dem Moment, können wir nichts tun. Ne? Also in dem Moment, wo der Satellit auf der Rakete ist und das geht los mit dieser unglaublichen Energie, die da losgelassen wird. Also das ist, ja, man muss nur die Finger, wie sagt man auf Deutsch, also die Finger drücken, die Daumen drücken und hoffen, dass alles gut geht. Ne? Also man hat überhaupt keinen Einfluss.
Elsa Montagnon leitet als Spacecraft Operations Manager der ESA den Flug der Raumsonde Beppi Colombo zum Merkur. Die Mission wird auch in den sozialen Medien begleitet, bei Twitter unter den Hashtags Beppi Colombo oder ESA-Beppi. Frau Montagnon, wer schreibt denn da?
Wir haben Kollegen in der ESA, die das machen. Sie haben früher auch Personalisierung erwähnt und das versuchen wir auch auf den sozialen Medien zu machen. Also besonders auf Twitter. Ich glaube, da versuchen wir so die verschiedenen Modulen von Beppi miteinander reden zu lassen. Das ist ziemlich witzig, finde ich. Weil das, was wir noch nicht wirklich besprochen haben, das ist Beppi Colombo ist schon ein europäisches Projekt, aber in Kollaboration mit der japanischen Raumfahrtagentur JAXA. Das heißt, wir tragen auf unser Komposit einen japanischen Satellit. Mio heißt der. Der Mio twittert auf Japanisch und MMO twittert auf Englisch und das Transfermodul twittert auf Emoji oder sowas. Also das ist, ja, also die lassen sich schon was einfallen. Finde ich toll.
Wie viel Aufmerksamkeit bekommt denn ein Satellit im Vergleich zum Beispiel zu Astro Alex Alexander Gerst auf der ISS?
Ich gehe davon aus, dass unsere Astronautenkollegen mehr Aufmerksamkeit kriegen, das ist auch richtig so. Ich finde das schon wichtig und toll, wenn das Publikum sich daran interessiert. Für uns ist es sehr wichtig, dass die europäischen Mitbürger sich also Interesse und Freude finden an unsere Projekte, weil letztendlich ist es alles von öffentlichen Geldern finanziert. Und das muss schon Sinn machen für die Öffentlichkeit, ne? Dadurch ist es wichtig, ich denke, darüber zu berichten in den verschiedenen Medien, aber auch in den sozialen Medien, die heutzutage von vielen Leuten benutzt werden und die das ein bisschen weniger fachlich machen, ein bisschen mehr mit Spiel, mit Anekdoten und so. Wenn jeder für sich was dabei findet, finde ich das doch gut. Also das, so sollte es sein. Und das trägt auch dazu bei, dass Menschen, die denken, Raumfahrt ist zu kompliziert für mich oder Raumfahrt ist zu technisch für mich, dass die doch ein bisschen was davon bekommen, ohne die schwierigsten und die komplexen Fakten mitgeliefert haben zu müssen. Mhm. Ich finde, das ist in den letzten Jahren gut gemacht worden, dass man versucht, andere Format anzubieten, um das mitzuteilen an den Menschen.
Wie ist das bei Ihnen zu Hause mit dem Interesse? Sie sind verheiratet, Sie haben zwei Kinder, Ihr Ältester wird gerade eingeschult. Wie oft ist Bepi bei Ihnen zu Hause Thema?
Also bei uns zu Hause ist Bepi ziemlich oft Thema. Also die Kinder haben schon verstanden letztes Jahr, dass ich nicht so oft zu Hause war, weil da ein Satellit meine Aufmerksamkeit gebraucht hat. Und die wissen das und ich habe versucht, die zu erklären, was das macht und was die Besonderheiten sind von der Mission. Und ich denke, die haben auch Interesse daran gefunden. Also wir reden nicht darüber jeden Tag, aber ich habe das Gefühl, für die ist es ein bisschen ein kleiner Teil von ihrem Leben. Also die wissen schon, dass das ist für Mama wichtig und wenn die nicht da ist, dann verbringt sie Zeit damit und deswegen, das ist ein bisschen ein Teil von unserer Familie auch.
Ihr Mann ist Brite, Sie sind Französin, Ihre Kinder sind in Deutschland geboren. Sind Sie eine europäische Familie?
Total. Es ist auch sehr wichtig für mich. Also ich finde, also wenn man mich fragt, also Französin zu sein, ist selbstverständlich auch sehr wichtig für mich. Das möchte ich nicht wegtun. Aber das europäische Aspekt ist war immer an der hohen Stelle für mich persönlich. Und das leben wir jetzt aus, ne? Ein bisschen. Ich hätte das nicht gedacht vor 10 oder 15 Jahren, aber es ist halt so. Also meine Kinder sprechen Deutsch besser als Französisch. Das ist meine Tatsache. Also das ist so. Und ja, das bringt interessante neue Denkungsweise mit sich. Also ich hätte nicht unbedingt gedacht, dass ich deutsche Kinder groß bringe. Also, aber das läuft auch. Und ich denke, für die Kinder ist es eine große Chance auch. Also diese Dreisprachigkeit zu haben und also einen Zugang an den drei Kulturen und die Länder und so. Also das ist auch eine Chance. Also,
haben Sie, die Sie sich ja mit dem Weltall beschäftigen, mit diesen unendlichen Weiten, das heißt ja nicht immer nur so, es sind ja tatsächlich unendliche Weiten, haben Sie einen anderen Blick auf unsere kleine Erde mit den Grenzen, auf Grenzen?
Vom Weltall sieht man nur eine sehr wunderschöne blaue Sphäre, die so zerbrechlich und wunderschön aussieht. Und okay, ich war nie im Weltall, werde wahrscheinlich das nie machen, würde das nicht unbedingt wollen. Aber ich fühle mich auch so. Also ich finde, wenn man den Sonnensystem erkundet und ja diese wahnsinnige Diversität und betrachtet, denkt man sich, dass die Natur und das Universum ist viel unendlicher, als man sich denken will. Also das macht auch ein bisschen Angst, wenn man das in den Augen betrachtet, finde ich. Aber es ist so. Und vielleicht durch unsere Arbeit ist man das ein bisschen bewusster, ich weiß nicht. Aber für mich ist es definitiv so. Also ich finde so Grenzen und so, also ich wünsche, das wäre nicht so wichtig oder nicht so, dass das nicht Mauer bauen wird, ne? Also dass man mehr Kontakt hat miteinander und also ich arbeite auch in einer Organisation, wo es wird kollaboriert, auch mit anderen Organisationen, andere Länder und so, mit der Industrie, mit viele unterschiedlichen Gruppen. Und also Kollaboration ist immer sehr hochgeschrieben bei uns. Und das entspricht ziemlich sehr meine persönliche Präferenz. Also das ist auch das, was ich besser, also mich wünsche. Für mich und für unsere Gesellschaft.
In welcher Phase der Bepi Colombo-Mission befinden wir uns jetzt eigentlich?
Wir sind am Anfang von unserer interplanetarischen Reise, die 7 Jahre dauern wird. Im Moment sind wir noch, also wir fliegen um die Sonne, aber in einer Bahn, die sehr ähnlich ist als die von der Erde selbst. Das heißt, wir sind noch nicht sehr, sehr weit von der Erde. Wir waren nie weiter weg als eine halbe Distanz zwischen Sonne und Erde. Also das ist eine astronomische Einheit für uns, also diese Distanz Erde-Sonne. Und wir sind nie weiter weg als die Hälfte davon. Und das heißt, wir sind da round the corner, sehr, sehr, sehr nah. Nächstes Jahr im April, also eigentlich um die Osterzeit, das ist immer schön, fliegen wir an der Erde vorbei für unseren ersten Vorbeiflug. Und das schickt uns in der Richtung von Venus, also das heißt im inneren Solarsystem. Und da werden wir uns weiter von der Erde entfernen und an der Sonne näher kommen. Das heißt, wir kommen auch langsam in unsere wärmeren Phasen. Also der Satellit wird diese Hitze von der Sonne anfangen zu bemerken. Und wir werden weiter weg sein. Also das heißt, die Abstände für den Signal und so werden sich bemerkbar machen auch. Also das heißt, das fängt ein bisschen eine neue Phase für uns. Also das ist die Jahre, wo wir die zwei Venus-Vorbeifliege haben.
Bis 2025 werden Sie mit BepiColombo höchstwahrscheinlich beschäftigt sein. Haben Sie sich schon Gedanken darüber gemacht, was danach kommen könnte?
Für mich fängt diese Frage schon mehr oder weniger jetzt an. Also das ist... diese Projekte sind so lang, man erwartet nicht unbedingt, dass die Leute von Anfang bis Ende dabei sind. Also das ist das wird nicht erwartet.
Also sie werden nicht bis 2025 dabei sein?
Ich weiß es noch nicht. Also das ist lang, ich war schon lang dabei. Es gibt viele interessante Themen und viele interessante Aufgaben vielleicht, die ich noch nicht gut kenne, weil ich sehr lange mit BepiColombo exklusiv beschäftigt war. Und man muss einfach sehen, was kommt, und ich erlaube mich die Freiheit, vielleicht ein bisschen zu gucken, was los ist, und die Zeit zu nehmen, auch zu verstehen, was passiert in meiner Organisation und außerhalb, was ich in den letzten Jahren wirklich überhaupt nicht gemacht habe, dafür war keine Zeit. Und dann que sera, sera, so, das, man wird sehen. Also das wäre für mich auch absolut in Ordnung, bis zu Ende dabei zu sein, weil dieses Projekt wirklich sehr spannend ist. Und man kann das sich vielleicht nicht so gut vorstellen, aber diese 7 Jahre, das passiert, das verschwindet wie im einen Blick. Also das geht sehr, sehr schnell. Auch wie die Sonde diese Phasen, durch diese Phasen geht, ändert sich die Umgebung so viel und die Maschine auch selber so viel, dass das ist nicht wie eine ganz neue Mission, aber das ist neu trotzdem. Also das heißt, das ist nicht dasselbe für 7 Jahre.
Das wird auch über die ganzen Jahre nicht langweilig.
Überhaupt nicht. Also solche Missionen sind nie langweilig. Also von daher könnte ich auch bis zu Ende Freude an dieser Arbeit finden. Das ist überhaupt kein Thema.
Was auch immer auf Sie zukommt. Weiterhin viel Erfolg für alle Missionen, die folgen, und natürlich auch für diese ganz spezielle, BepiColombo. Die ESA-Raumfahrtingenieurin Elsa Montagnon war heute Abend mein Gast. Als Spacecraft Operations Manager der BepiColombo-Mission bringt sie Europa zum Merkur. Vielen Dank, Frau Montagnon, fürs Gespräch.
Dankeschön.
Redaktion der heutigen Tandem-Sendung hatte Martina Kögel. Ich bin Frau Oppenberg. Machen Sie es gut.